Er saß im ICE, Intercity Express, der Deutschen Bahn. Dunkler Businessanzug, offenbar mittleres Management, Rollkoffer, Laptoptasche, dunkler Kurzmantel, alles sehr gediegen. Und hinter dem Ohr, so auf der Höhe der Nase, ein silbergraues Gerät, ein Headset. Dorthin sprach er so gelegentlich, womöglich mit seiner Sekretärin. Anweisungen, führte irgendwelche geschäftlichen Gespräche. Man bekommt es ja nicht so genau mit, wenn man 2, 3 Abteile weiter sitzt. Und auf den anderen Plätzen im Zug eben solche Herren oder eben auch Damen mit ihrem PC, mit ihrem Laptop, Tablet. Man hört das leise Klappern von Tastaturen. Gelegentlich klingelt ein Handy. Alltag im ICE. Ab und zu fahre ich auch mit der Bahn. Wenn ich weitere Strecken unterwegs bin, kriege ich genauso mit. Wenn ich so an meine Bahnfahrten vor 30 Jahren denke, da hatte man Zeit, beim Fenster rauszuschauen, die Natur zu genießen, fuhr der Zug auch noch nicht durch jeden Tunnel, alle Nase lang. Man konnte ein Buch lesen, konnte sich entspannen, ausruhen, wurde nicht durch Handyklingeln gestört. Solche Szenen sind ein Symbol für die Ruhelosigkeit unserer Zeit. Trotz Corona, erst als damals der Lockdown war, hat man gemerkt, wie vieles zurückgegangen ist. Nicht nur der Flugverkehr, auch andere Dinge. Und wie vieles aufatmen konnte in der Zeit. Und etwas ganz anders als diese Rast- und Ruhelosigkeit beschreibt der Hebräerbrief im heutigen Predigttext. Und ich möchte uns gerne lesen aus Hebräer 4, die Verse 9 bis 11. Ihr könnt gerne mitlesen. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Im Griechischen steht dort das Wort Sabbatismos. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generationen als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie diese zu Fall kommen. Und ich glaube, es geht nicht nur um die früheren Generationen. Wir haben da auch unsere Probleme. Wie können wir Ruhe finden vor Gott? Die diesjährige Allianz-Gebetswoche, die ja eigentlich heute abschließt, die auch natürlich sehr schaumgebremst stattfindet im Moment, auch wir in Crailsheim hatten nur 2 Abende dazu, geht um das Thema Sabbat, Leben nach Gottes Rhythmus. Und in der Einleitung, in dem Einleitungsheft heißt es, wir haben so viel Freizeit wie noch keine Generation vor uns. Doch mehr arbeitsfreie Zeit zu haben, heißt noch lange nicht, dass man innerlich zur Ruhe kommt. Vielen fällt es sogar beim Gebet schwer, ein paar Minuten einfach still zu sein. Wir leben in einer Zeit der permanenten Unterhaltung und Selbstvermarktung. Ich möchte gerne mit uns heute über das Thema Sabbat, Sonntag, nachdenken und wie wir Ruhe finden können bei Gott. Das Wort Sabbat bedeutet zunächst einfach mal aufhören, Stopp, Pause. Innehalten. Bleib mal stehen in dem, was du tust. Und wenn uns Gott einmal in der Woche auffordert, alles zur Seite zu legen, dann will er uns damit was Gutes tun. Wir sollen uns nicht von unseren Sorgen, Bedürfnissen oder unserer Umwelt bestimmen lassen, sondern aus der Beziehung mit unserem Schöpfer heraus leben. Und das Spannende ist ja, dass der Sabbat, der siebte Tag, unser Sonntag, ja auch Teil der Schöpfung ist. Wir lesen da so gerne, ja, und Gott ruhte von allem, was er getan hat. Aber es ist Teil der Schöpfung. Auch dieser Ruhetag ist etwas, was Gott gemacht hat für uns. Und diesen Ruhetag zu gestalten, bewusst zu gestalten, hilft uns, unser Leben gelingen zu lassen. Weil dieser Sabbat eben eine ganz andere Qualität hat. Und vielleicht verwundert uns das, wenn wir so denken, weil wir in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so drauf sind. Aber der Sonntag ist weder Freizeit, also arbeitsfreie Zeit, noch Arbeitszeit, sondern etwas ganz anderes. In unserem Predigttext geht es aber nicht um den Sonntag an sich, sondern um eine ewige Sabbatruhe, wenn wir einmal bei Gott sein werden. Und die Ruhe, die uns dort verheißen wird, in der Gemeinschaft mit Gott, wir können es am Ende der Bibel in der Offenbarung lesen, ist eine Bleibe, ein Wohnort, ein Zuhause, ein Ort, wo es uns gut geht, wo aller Kampf ein Ende hat, wo wir Menschen endgültig Ruhe vor dem Bösen haben. Das, was uns umtreibt, wird dort nicht mehr sein. Und so heißt es am Ende der Bibel in Offenbarung 21, Vers 4, Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn das, was früher war, ist vergangen. Dahin will Gott uns bringen. Und wir werden dort Gemeinschaft mit ihm haben. Und so unsere Vorstellungen von, auf einer Wolke sitzen und mit kratzigen Pullover Harfe spielen, ich glaube, dieses Bild passt nicht so ganz. Aber keiner weiß wirklich, was passieren wird. Und es wird aber eine Zeit sein, wo wir zur Ruhe kommen, im besten Sinne des Wortes. Und diese Verheißung gilt allen, die an Jesus Christus glauben und die mit ihm ihr Leben gestalten. Und deshalb ermahnt der Schreiber des Hebräerbriefs uns ja auch, dass wir da dranbleiben sollen. Denn was immer uns dort erwartet, im Sabbat, im Sonntag, wie uns die Bibel ihn beschreibt, finden wir heute schon einen Vorgeschmack auf das, was uns einmal erwarten wird. Aber wozu brauchen wir diese Ruhe? Wir brauchen sie für uns selbst. Unser Körper, unser Geist braucht Ruhezeiten. Wir brauchen Pausen. Wir müssen schlafen, das ist uns allen klar. Aber, und das ist etwas völlig Schräges in unserer heutigen Zeit, wir brauchen auch zweckfreie Aktivitäten. Wir dürfen Dinge tun, und Gott lässt die uns auch tun, die keinen Zweck haben. Wo wir nicht produktiv sind, wo wir nicht effizient sind. Und es ist nicht damit gemeint, dass wir auf dem Weg von hier nach dort diese Zeit füllen bis zum geht nicht mehr, sondern einfach auch einmal nichts tun, die Gedanken schweifen lassen. Weil wenn wir alles auf Effizienz und Effektivität ausrichten, dann streikt irgendwann einmal unser Körper. Und unser Geist und unsere Seele wird krank. Alle, die schon mal mit Burnout zu tun hatten, wissen, wovon ich da spreche. Denn genau das ist die Folge davon, dass irgendwann einmal gar nichts mehr geht. Es gab in sehr viel früheren Zeiten in der UdSSR einmal den Versuch, aus der 7-Tage-Woche eine 10-Tage-Woche zu machen. Man meinte, dadurch sei die Wocheneinteilung praktischer, und man könnte einfach mehr schaffen. Aber der Versuch scheiterte kläglich, weil wir Menschen einfach auf Dauer das nicht mitmachen. Wir sind geschaffen für eine 7-Tage-Woche, wobei ein Tag eben ein Ruhetag ist. Und wir haben nicht nur das Recht auf Ruhe, auf einen Ruhetag, sondern wir brauchen ihn auch, weil es in unserer Natur liegt. Gott hat es so gewollt, Gott hat uns so erschaffen und Gott möchte, dass wir auch einmal nichts tun. Gute Botschaft, ne? Auch einmal nichts tun. Wir brauchen Ruhe und Auszeiten, aber auch für die Begegnung mit anderen Menschen. Auch das gehört dazu. Wir brauchen Zeit für die Familie, für die Freunde, für die Geschwister in der Gemeinde, für Nachbarn, für Vereinskameraden. Diese Zeit ist auch gedacht eben zur Gemeinschaft. Wir sind ja Gemeinschaftswesen. Gott hat uns ja nicht als Einsiedler auf einer einsamen Insel erschaffen. Und wir merken ja jetzt auch in Corona-Zeit, wo diese Gemeinschaft so eingeschränkt wird, fehlt. Gut, der eine braucht mehr, der andere braucht weniger. Dem einen reicht die Gemeinschaft vielleicht mit seinem Ehepartner oder mit seiner Familie. Der andere braucht 100 Leute um sich. Das ist unterschiedlich. Aber wir brauchen diese Gemeinschaft und dafür brauchen wir Zeit und Ruhe. Und nicht zuletzt, wir brauchen auch Zeit und Ruhe für Gott. Deshalb feiern wir Gottesdienst. Aber nicht nur im Gottesdienst haben wir Zeit für Gott, sondern auch an anderen Stellen unseres Lebens. Ich möchte mit uns so einen kleinen Exkurs machen, weil dieser Sabbat, dieser siebte Tag, dieser Sonntag ja nicht für sich allein steht in der Bibel, sondern es zeigt, dass Gott das Leben bejaht. Und wir finden im Alten Testament der Bibel so ein, ich nenne es mal Prinzip des siebten Tages. Ja? Der siebte Tag der Woche, der Sabbat, der Sonntag ist eben zur Erholung von uns Menschen gedacht. Aber Gott denkt nicht nur an uns Menschen. Es gibt auch da im Alten Testament eine Bestimmung, dass in jedem siebten Jahr die Arbeit ruhen soll und die Felder brach liegen. Man nennt es Sabbatjahr. Ist auch wieder die sieben, das siebte Jahr. Ne? Und es sollen alle Schulden erlassen werden. Das wäre doch schön, ne? Wenn wir das auch so hätten. Immer nach sieben Jahren werden unsere Schulden erlassen. Ach, das wäre toll. Leider hat das Volk Israel diese Bestimmung fast nie eingehalten. Und es geht noch ein Stück weiter. Ja? Im Alten Testament finden wir auch im dritten Buch Mose auch ein Gesetz, dass im 49. Jahr, also 7x7, die ursprüngliche Besitzordnung wiederhergestellt werden soll. Das heißt, wenn in diesen 48 Jahren jemand ein Grundstück von jemandem gekauft hat, muss es am 49. Jahr wieder zurückgegeben werden. Das ist schon ein bisschen kritisch. Ne? Auch die Sklaven sollten freigelassen werden. Es geht darum, dass die sozialen Ordnungen im Volk Israel wieder in Ordnung kommen. Auch diese Forderung wurde vielfach nicht beachtet. Und es geht noch ein Stück weiter, wir sind da noch nicht ganz fertig. In seiner Antrittspredigt in Nazareth verkündet Jesus ein sogenanntes Gnadenjahr. Und er sagt da, der Geist des Herrn ruht auf mir und hat mich gesalbt und ich bin gekommen, um dieses Gnadenjahr der Befreiung auszurufen. Und es geht um die Erholung des geistlichen Menschen. Und dieses Gnadenjahr findet ja seinen Höhepunkt im Sterben Jesu am Kreuz auf Golgatha. Und dann eben die Vollendung dieser Sabbatruhe in Hebräer 4, unserem Predigttext. Gott möchte Dinge wieder heil machen, die wir zerstört haben oder die wir zerstören als sündige Menschen. Und zwar umfassend. Und so erklärt der jüdische Theologe Abraham Henschel den Sabbat so. Was ist der Sabbat? Eine Erinnerung an jedermanns Königswürde. Also Erinnerung an das, was wir sind vor Gott. Nämlich seine Kinder, Königskinder. Eine Aufhebung der Unterscheidung von Herr und Knecht, von Reich und Arm, von Erfolg und Fehlschlag. Den Sabbat feiern bedeutet, unsere letzte Unabhängigkeit von Zivilisation und Gesellschaft zu erfahren, von Leistung und von Angst. Der Sabbat ist eine Verkörperung des Glaubens, dass alle Menschen gleich sind vor Gott. Ich finde das eine wunderbare Definition, man könnte das eben auch auf den Sonntag übertragen, ohne weiteres. Und dieses Prinzip des siebten Tages dient also der Wiederherstellung und der Heilung. Das, was Gott in seiner Schöpfung als sehr gut bezeichnet hat am Ende, das soll auch wieder sehr gut werden. Dazu dient auch der Sonntag. Und deshalb steckt in der Sabbatruhe oder Sonntagsruhe viel mehr als nur ruhen, also nichts tun. Ja? Oder irgendeiner Freizeitbeschäftigung nachgehen. Ihr wisst vielleicht, wenn man eine Münze wirft, dann fällt sie auf die eine Seite oder auf die andere Seite. Wir vergessen aber, dass eine Münze auch noch eine dritte Seite hat. Und es ist ein Wunder, wenn eine Münze auf der dritten Seite stehen bleibt, nämlich auf der Kante, so wie hier auf dem Bild. Ja. Aber damit möchte ich den Sonntag, den Sabbat vergleichen. Er ist eben weder das eine noch das andere, sondern er ist was ganz eigenständig Neues und Besonderes. Es bedeutet Großzügigkeit, Gerechtigkeit, Versorgung. Diese Begriffe stecken in der Bibel mit dem Sabbat zusammen. Und so dient dieses Sabbatgebot, das übrigens, das finde ich spannend, Jesus im Neuen Testament als einziges Gebot nicht mehr in der Form aufgreift wie die anderen Gebote im Alten Testament. Also nicht mehr auf einen bestimmten Tag bezogen. Finde ich spannend, aber das ist ein anderes Thema. Da könnte man sicherlich mal einfach einen schönen Bibelabend drüber machen, was der Sonntag eigentlich für uns heute bedeutet. Wichtig ist aber, dass wir als einzelne Menschen zur Ruhe kommen, Gott begegnen können, dass wir versorgt sind, dass wir durch unsere Arbeit leben können, dass wir in einer Gemeinschaft leben, nicht nur mit Gott, auch mit anderen Menschen. Das alles will uns der Sonntag zeigen und auch ein Stück weit nahe bringen. Unser Zusammenleben soll geprägt sein von der Großzügigkeit als Zeichen der Gnade Gottes. Unser Leben soll geprägt sein von der Gerechtigkeit, die wir auch anderen ermöglichen. Unser Leben darf geprägt sein von Wiederherstellung, indem wir unseren Mitmenschen helfen, dass sie ihren Platz wiederfinden. Wenn man ein bisschen intensiver über diese ganze Thematik nachdenkt, dann würde ich sagen, als politisches Programm wäre sowas in unserer Gesellschaft, in unserem Land revolutionierend. Aber auf der anderen Seite würde das vieles heil machen, worunter wir heute leiden. Aber zurück zum Text nochmal. Es ist noch eine Sabbatruhe vorhanden. Also es ist immer noch da. Ja? Aber wenn wir von Ruhe sprechen, dann denken wir vielleicht auch an unsere Ruhelosigkeit. Und natürlich gibt es viele objektive Faktoren, die uns zu Getriebenen machen. Unsere Arbeit, unser Chef, Krankheit, Leid, was es da immer alles gibt. Aber es ist spannend, dass wir zum Beispiel in einer Gebetszeit, wo wir miteinander beten, es kaum aushalten, wenn einmal keiner was sagt. Sondern wir reden in einem Wort zu Gott. Können wir Stille aushalten? Kannst du Stille aushalten? Denn wir definieren unseren Wert in unserer Gesellschaft letztlich durch unsere Arbeit. Und das sitzt so tief in uns drinnen, dass wenn diese Arbeit wegfällt, wie empfinde ich mich dann? Wenn meine Leistung wegfällt, wie empfinde ich mich dann? Es ist jetzt in ein paar Wochen sind Olympische Spiele und eigentlich heißt es für die Olympischen Spiele, dabei sein ist alles. Und für viele Sportler mag das auch gelten. Aber für die wirklich an der Spitze sind, wenn die nicht Erster, Zweiter, Dritter werden, dann sind sie unten durch. Nur als Beispiel, wie sehr wir uns über unsere Leistung definieren. Aber diese Ruhelosigkeit ist eben eine große Gefahr. Sie entfremdet uns von Menschen. Sie entfremdet uns letztlich auch von Gott, weil wir nicht mehr die Zeit haben für ihn. Der Schreiber des Hebräerbriefs spielt in diesen Versen eben auf das Geschenk Gottes in der Schöpfung an, von diesem siebten Tag. Er nahm sich Zeit. Gott selber nimmt sich Zeit und schaut, ich stelle mir das ein bisschen bildlich vor jetzt, ja, er sitzt da irgendwo auf seinem Thron und schaut sich das alles an, was er gemacht hat und sagt, hey, sehr gut, passt. Muss man nicht nachbessern? Muss ich nicht noch stundenlang überlegen, was ich hätte alles besser oder anders machen können? Nein, passt. ist gut so. Kannst du das von deiner Arbeit, von dem, was du machst, an 6 Tagen in der Woche am Sonntag auch sagen, wenn du zurückschaust? Passt. Ist gut. Kann so bleiben. Auch Jesus zog sich immer wieder zurück, um zu beten, um Kraft zu schöpfen, um Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel zu haben. Könnt ihr euch einen atemlosen und hektischen Jesus vorstellen, der von A nach B rennt, nur um zu predigen, um zu heilen, um die Welt zu retten? Ich muss noch kurz die Welt retten, noch 438.000 Mails checken. Könnt ihr euch Jesus so vorstellen? Er selber sagt in Johannes 5, Vers 19, der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht, den Vater im Himmel. Denn was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Ich finde es eine große Herausforderung. Aber für mich ist es ein Geheimnis für geistliche Frucht, die Dinge zu tun, die man von Gott her sieht, dass er sie schon tut. Und damit einzusteigen. Diese Ruhe ist eben keine Passivität, auch keine von uns gewählte Aktivität, also das, was wir Freizeit bezeichnen, sondern es ist genau die Aktivität, mit der wir die persönliche Beziehung zu Gott suchen. Dort werden wir gestärkt, dort werden wir geheilt. Und deshalb drängt uns der Hebräerbriefschreiber, jetzt schon zur Ruhe zu kommen, nicht erst dann irgendwann. Und es ist auch schade, wenn so ein Vers dann am Grab, am Friedhof gesprochen wird, bei einer Beerdigung, auf dem Verstorbenen, der hat jetzt Ruhe. Nein, auch wir dürfen schon diese Ruhe haben. Es ist die intensive, persönliche Gemeinschaft mit Gott. Wir dürfen uns Zeit nehmen, auf Gottes Wirken in unserem Leben zu schauen und dankbar zu sein. Denn das heilt unsere Seele, wenn wir auf das schauen, was Gott tut, und uns darauf konzentrieren. Und wir dürfen voll Vertrauen auf Gottes Wirken in die Zukunft schauen und sie mutig anpacken. Wir haben gestern eine ganze lange Latte von Handlungsempfehlungen bekommen. Da könnte einem Angst und Bang werden, ich sag's euch. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe, wenn ich komme. Ne? Also das ist der eine Vorteil, aber es könnte einem wirklich bang werden dabei. Aber es ist Gottes Wirken, dem wir vertrauen können. Und wir können es mutig anpacken und es gibt uns Hoffnung. Und diese beiden Punkte sind so entscheidend, weil das uns hilft, dass unser Herz nicht verhärtet. Und genau darauf kommt es letztlich an. Es liegt an uns zu entscheiden. Und damit möchte ich jetzt auch schließen. Wie und wann hältst du deinen Ruhetag? Jeder von uns hat andere Herausforderungen. Mein Ruhetag ist ja selten der Sonntag. Es gibt ja so einen schönen Spruch vom Pastorenmontag. Ne? Aber wie viele Menschen müssen auch am Sonntag arbeiten, damit einfach die Dinge gut laufen in unserem Leben, in unserer Gesellschaft? Wann hältst du deinen Ruhetag? Egal, ob du Gott begegnest im Gottesdienst oder in der Natur, oder in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, oder in der Kunst, in der Musik. Egal an welchem Wochentag du das machst. Wir brauchen dazu Stille und Zeit. Und die müssen wir uns nehmen. Stellt euch ein Glas Wasser vor. Und in dem Wasser ist Sand. Und die Arbeitswoche ist so, dass wir ständig dieses Wasserglas schütteln. Und es ist immer trübes Wasser. Und der Ruhetag, da stellen wir dieses Wasserglas einfach einmal wohin. Das Wasserglas unseres Lebens. Und mit der Zeit wird sich der Sand absenken und wird nur mehr den Boden bedecken und der Rest ist klar. Aber es braucht Zeit. Und noch ein kleiner anderer Gedanke. In unseren Kalendern ist der Sonntag, habt ihr es vielleicht schon gemerkt, immer der letzte Tag in der Woche. So, als ob wir erst einmal 6 Tage lang uns den Sonntag verdienen müssten. Also so sieht es zumindest aus. Ne? Ja? Im Ablauf der Schöpfung kommt ja nach der Erschaffung des Menschen der Tag, an dem Gott ruhte und sein Werk betrachtete. Das heißt, für den Menschen beginnt die Woche mit einem Ruhetag. Ich finde es einfach spannend, weil das unser Denken radikal verändern könnte. Und über viele Jahrhunderte war für die Christen auch der Sonntag der erste Tag in der Woche. Leider hat sich das umgedreht. Aber die Frage, was sind deine Prioritäten? Auch wenn wir den Kalender halt nicht mehr ändern können, der ist, wie er ist, aber wir können trotzdem den Sonntag zum ersten Tag in unserer Woche machen, um dort Gott zu begegnen, um dort zu schauen. Zum Schluss möchte ich es nochmal betonen, der Sabbat ist uns von Gott geschenkt. Es ist wirklich ein Geschenk. Er möchte, dass wir zur Ruhe kommen. Ja, so wie diese Katze. Und Katzen sind für mich, wir haben zwar einen Hund, aber ich bin eigentlich ein Katzenmensch. Für mich sind Katzen wirklich phänomenal. So relaxed und ruhig, das können nur die. Die haben eine innere Ruhe, weil die wissen, was sie sind und was sie haben. Und so möchte Gott, dass auch wir zur Ruhe kommen. Wir würden vielleicht heute ein bisschen moderner sagen, zur Entspannung. Denn mit dem Sabbat, mit dem Sonntag möchte Gott Zerstörtes in unserem Leben umfassend wiederherstellen. Wirklich umfassend, ganzheitlich, wie wir heute sagen. Und deshalb sollten wir dieses Geschenk Gottes auf der einen Seite nicht gesetzlich nehmen, so wie es früher passiert ist, dass man also am Sonntag wirklich gar nichts machen durfte. Nicht einmal ein Strickzeug in die Hand nehmen. Und im jüdischen Volk ist es ja nach wie vor so, dass es da ganz viele Gebote gibt, was man da nicht darf. Wir sollten aber auch mit dem Sonntag nicht fahrlässig umgehen, indem wir sagen, ja, das ist Freizeit und da mache ich, was ich will und da schere ich mich um nichts. Irgendwo dazwischen, wie gesagt, wie die Münze, ne? Auf der Kante. Sich auf Gott besinnen, das kann ganz unterschiedlich ausschauen, da sind wir auch sehr unterschiedlich gestrickt. Uns auf Gott besinnen, auf sein Tun, das hilft uns, zur Ruhe zu kommen. Das kann ich auch immer, wenn ich ein paar Minuten Zeit habe für Gott. Auch unter der Woche, an jedem Tag. Ich kann mir mal einmal im Jahr vielleicht mein ganzes Wochenende dafür Zeit nehmen. Alles das hilft uns, dass wir wiederhergestellt werden. Was ist also der Sabbat, hat Romano Guardini mal gesagt, vor allem der Tag der Ruhe, ohne die der Mensch unmenschlich wird. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Gedanke. Ohne den Ruhetag werden wir Menschen unmenschlich, auch wenn er noch so fortgeschritten und schöpferisch ist. Und schließen möchte ich mit einem Zitat von Jesus, was da einfach das Ganze noch einmal unterstreicht. Er sagt in Markus 2, Vers 27, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Amen.